Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, dass man mich gut hört. Gibt's da eine Antwort dazu?
Wir hören Sie sehr gut.
Dann ist gut. Dann kann ich loslegen.
Jawohl.
Dankeschön. Start. Guten Morgen nochmals, liebe Geschwister. Das Thema lautet, wie schon gehört, der Geist der Besonnenheit, der uns gegeben worden ist. Das Wort steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Der Vers lautet richtig: Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. In früheren Vorträgen des Jahres 2021 war es in München, habe ich schon über die Begriffe Liebe und Kraft gesprochen. Ich glaube, einmal war es auch im Jahre 2020. Offen ist nunmehr noch die Besonnenheit. In meinen Augen, ich muss das so sagen, in meinen Augen ist dieser Begriff nicht so leicht zu fassen wie die beiden zuerst genannten, also die Liebe und die Kraft. Eigentlich, auch das mein persönliches Gefühl, ist der Ausdruck Besonnenheit war etwas blass und ausdruckslos. Ja, und da habe ich doch vor einem Monat meinen Bruder und Freund Hans Aulinger ihm das gesagt, nachdem er mich fragte, über was ich heute predige. Und dann äußerte ich die Sorge, dass dieses Thema die Gemeinde vielleicht nicht interessieren könnte. Da hat er spontan gesagt, dass das so nicht stimmt. Er betonte fest, dass wir in unserer, ich weiß ja nicht mehr, welche Worte er da benutzt hat, ich sag mal aufgeladenen Zeit mit ihren aufgeregten Reaktionen, gerade darüber sprechen müssen. Das hat mich einmal überzeugt. Unsere Zeit ist tatsächlich so, und jetzt sind das wieder meine eigenen Worte, aufgewühlt, unkontrolliert, überreagierend, egoistisch, nur meine Meinung ist richtig, alle anderen Meinungen werden ausgegrenzt, sie ist einseitig, undemokratisch, sie versteht den meinungsfreiheitlichen und demokratischen Disput nicht mehr, man spricht von Meinungsdiktatur und Political Correctness. Das Kennzeichen eines solchen geistigen Umfelds ist auch die häufige Verabschiedung von Vernunft und Verstand. Und dort, wo das Denken nicht mehr dem Mainstream entspricht, wird man einfach ausgegrenzt und ausgeklammert. Und hier ist Besonnenheit gefragt. Hierzu bedarf es der Besonnenheit. Bevor ich nun weiter erkläre, will ich zuvor noch eine kleine Geschichte erzählen. Und wie oft, muss ich hinzufügen, habe ich dieses Beispiel vor Jahren benutzt in meinen Predigten zu Hause und auch anderswo. Pfarrer Wilhelm Busch hat es in seinen Plaudereien in meinem Studierzimmer erzählt. Übrigens, dieses Buch ist heute noch lesenswert. Ab 1935 predigte er regelmäßig in Männedorf bei Basel zusammen mit und bei seinem Freund Alfred Zeller. Sie haben sich einmal vorgenommen, über sonderbare Textstellen der Bibel zu sprechen. Einmal wählte Alfred Zeller Sprüche 30, Vers 18. Sie kennen das. Drei sind mir zu wunderbar. Und das vierte verstehe ich nicht. Des Adlers Weg am Himmel, Weg auf einem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und eines Mannes Weg mit einer Jungfrau. Der erste Satzteil heißt, des Adlers Weg am Himmel. Und Zeller sagte zu dieser Aussage: Wir sind gerade auch als Christen oft wie die Spatzen am Himmel, die aufgeregt flattern und wie die Hühner, die nach kurzem Höhenflug gleich wieder auf die Erde fallen. Der Adler aber schwebt ohne Flügelschlag am Himmel, ist beharrend in seinem Flug und damit ein Vorbild für unseren ausgeglichenen und ausharrenden Glaubensweg. Ich finde, das passt sehr gut zu der heutigen Zeit, in der wir dann auch mit Besonnenheit leben sollen. Doch nun, was ist Besonnenheit? Dahinter steht das griechische Wort Sophron, das bedeutet vernünftig, besonnen, von gesundem Verstand. Es ist eine Zusammensetzung aus Sos, gesund, und Phren, Verständnis, Einsicht, Verstand. Da kommt noch mehr Urteilskraft, Erkenntnisfähigkeit. Den Wortteil Phren kennen alle aus dem Begriff Schizophrenie, gespaltene Vernunft. Wir aber sollen gesunde Vernunft haben. Da haben wir schon einen kleinen Haken, wo wir uns anhängen können. Unser Wort ist allerdings kein Adjektiv oder was immer das so von sein mag. Unser Wort ist allerdings ein Hauptwort und lautet im griechischen Grundtext Sophronismos, das in vielen Übersetzungen mit Besonnenheit wiedergegeben wird, aber auch mit gesunder Vernunft. Zu ihm gehören auch noch Eigenschaften wie Disziplin und Zucht. So übersetzt Norbert Lied an dieser Stelle mit Selbstdisziplin, Luther 1912 mit Zucht und Menge mit Selbstzucht. Man findet auch in Übersetzungen Selbstbeherrschung und Disziplin. Diese Wiedergaben sind alle richtig und haben alle ihre Berechtigung. Wie ich es öfters tue, habe ich auch in der Übersetzung des Neuen Testaments in das moderne Hebräisch nachgesehen, welche Wortwahl dort getroffen wurde. Es steht dort ein gängiger Begriff, der vor allem klares Denken bedeutet. Und das gefällt mir sehr gut. Kennen wir nicht alle den gesunden Menschenverstand? Wir sollen gesunde Vernunft haben. Das geistliche Gegenstück dazu ist die gesunde Vernunft und die Besonnenheit. Das an der Schrift orientiert ist, und das ist wichtig, womit wir unsere Zeit richtig beurteilen und uns darin richtig verhalten können. Bei unserem Wort Sophronismus, aber auch bei Sophren, bei dem Adjektiv, besteht eine innere Verbindung, also eine innere Verbindung zu nüchtern. Die alten Männer zum Beispiel sollen nüchtern und vernünftig, Sophron, und zusätzlich noch gesund im Glauben sein. Ein Wort aus Titus 2, Vers 2. Es besteht auch noch eine Verbindung zu Verstand, aber auch zu Logik. Wir dürfen natürlich das Wörtchen oder den Wortteil gesund nicht unterschlagen. Gerade im Titusbrief finden wir dieses Wörtchen. Gesunde Vernunft, gesunder Glaube, gesunde Lehre und dann noch im zweiten Timotheusbrief die gesunden Worte. Jesu, ganz wichtig, ein breites Feld unseres gesunden Wachsens in Wort und Lehre. Dafür brauchen wir die Gesundheit. Gesunde Vernunft, und ich mixe das manchmal, Besonnenheit, gesunde Vernunft, vielleicht noch was anderes dazu, das Paket, der Strauß, den dieses Wort Sophronismos beinhaltet. Gesunde Vernunft brauchen wir zur Lebensbewältigung, gegen Süchte, wie zum Beispiel Handysucht, Pornosucht, Drogensucht, gegen Verblendung und zum Bestehen gegenüber dem sogenannten Zeitgeist, dem modernen Mainstream. Nicht, wir mussten alle mal dieses englische Wort irgendwann lernen. Mainstream ist einfach vor ein Jahren in die Welt hineingeschossen worden. Gegenüber einer Welt, die je länger, je vom Geist der Gesetzlosigkeit geprägt ist. Gegenüber einer Welt, die auf dem Weg ist, sich unvernünftig zu verhalten. Ja, auf dem Weg ist, so ist unsere Welt, sie ist auf dem Weg, wie unvernünftige Tiere sich zu verderben. Ein Wort aus Judas 10, das natürlich erst in der letzten Zeit seine ganze Fülle erfahren oder Erfüllung erfahren wird. Und die nach den eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Noch einmal. Wir brauchen diese gesunde Vernunft gegenüber einer Welt, die auf dem Weg ist, sich unvernünftig zu verhalten. Ja, auf dem Weg ist, wie unvernünftige Tiere sich zu verderben und nach den eigenen Lüsten der Gottlosigkeit zu wandeln. Da steht in Judas 17. Ich denke hier auch an Jesaja 57, Vers 20 und 21, und dort steht, die Gesetzlosen aber sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein, und seine Wasser wühlen Schlamm auf und Kot. Kein Friede den Gesetzlosen, spricht mein Gott. Besonnenheit, gesunde Vernunft sind insgesamt eine Gabe und Wirkung des Heiligen Geistes, wie es unser Predigttext in 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt. Wir brauchen diesen Geist der Besonnenheit, damit wir sowohl in Bezug auf geistliche als auch weltliche Dinge in rechter Weise leben und in rechter Weise unseren Weg gehen können. Da steht ein Wort in Epheser 5, Vers 6, wo es Besonnenheit nicht vor, 16, wo Besonnenheit nicht vorkommt, aber das gehört zu unserem Vortrag. Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt. Nein, seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse, auch unsere Tage. Denke ich, da sind wir uns einer Meinung, sind mindestens zum Teil böse. Besonnenheit bedeutet auch, und nun führe ich das weiter aus, keine Angriffsflächen meinen Gegnern zu bieten. Eine ganz, ganz wichtige Sache heute. Gerade auch für Christen, christliche Gemeinden und christliche Werke. Da erinnere ich an 1. Korinther 10, Vers 32. Seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Ich will nunmehr an Beispielen unseren Predigttext vertiefen. Zunächst an einigen Punkten des Kataloges über den Endzeitmenschen in 2. Timotheus 3, Vers 1 und folgende Verse. Zunächst die Geldorientiertheit unserer Tage. Ein Beispiel dazu ist Gehasi, der Diener des Propheten Elisa. Davon lesen wir in 2. Könige 5 in der Naaman. Früher sagte man Naaman, heute ist es der Naaman, also in der Naaman-Geschichte. Da will der vom Aussatz geheilte Heerführer des syrischen Königs dem Elisa ein Geschenk machen. Doch Elisa lehnt konsequent ab. Nachdem Naaman weggezogen war, eilte ihm Gehasi nach und erschwindelte sich ein Geschenk. Dies ließ Naaman vor ihm hertragen, doch kurz vor seiner Wohnung schickt er die Träger zurück. Dann kommt er zu Elisa, der im Geiste alles beobachtet hat, der ihm Folgendes sagt, 2. Könige 5, Vers 26. Ging mein Herz nicht mit, als der Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Ist es Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen? Und Olivenbäume und Weinberge und Kleinvieh und Rinder und Knechte und Mägde. Vers 27, so wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Und er ging von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Das ist natürlich keine Stelle, die uns Hab und guten Besitz streitig machen will, aber es ist eine Stelle der richtigen Einordnung. Da geht es ums Reichwerdenwollen und die Geldliebe. Solche Dinge finden wir zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5 und 9 bis 11. Da geht es darum, dass man meint, die Frömmigkeit sei da, um Geld zu verdienen. Geld machen mit dem Evangelium, das geht nicht, das ist verboten. Dazu einige Verse ab 1. Timotheus 6, Vers 3. Wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind, und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, eigentlich ist das die Eusebia, die Wohlverehrung, lassen wir es aber stehen, wie es in der Übersetzung heißt, die nach der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. Und Paulus fährt fort, Vers 5, dass dies Menschen seien, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. In Vers 10 fügt er hinzu, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtragend etliche vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Das lehrt uns der Apostel Paulus. Die heutige Welt ist geldorientiert. Also ich kann mir nichts anderes über unsere Welt denken, als dass sie wirklich geldorientiert ist. 2. Timotheus 3, Vers 1, folgende, das ist also ein Stück daraus. Auch wenn das so ist, muss jeder seinen Weg darin finden. Wir können uns der Geldorientiertheit nicht entziehen. Willi Schirmacher hat immer wieder das Beispiel des Lottospielens gebracht. Er sagte, wenn du als Gläubiger im Lotto spielst, wirst du nie gewinnen. Da sorgen schon gewisse Mächte dafür. Gerade auch im Umgang mit Geld braucht man Besonnenheit. Es ist vielleicht bekannt, im Calvinismus gibt es die Richtung, dass man meint, Wohlstand sei ein Zeichen des Segen Gottes für den Glaubenden. Das geht bis dahin, dass man lehrt, wer fromm ist, muss auch reich werden. Mancher, der arm geblieben ist, würde das gerne so sehen. Blüten treibt dieses Denken bei gewissen Heilungspredigern Amerika. Das ist auch hinreichend bekannt. Je näher wir dem Ende kommen, umso wichtiger wird 1. Korinther 7, Vers 29 bis 31. Und das ist jetzt die Ergänzung zu der Rede des Elisa an Gehasi. Dort lesen wir: Dieses aber sage ich, Brüder, die Zeit ist gedrängt. Ja, sie ist gedrängt und wird immer gedrängter. Übrigens, dass auch die, welche Weiber haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden als nicht Weinenden. Und die sich Freuenden als nicht Freunde. Und die Kaufenden als nicht Besitzende. Und die der Welt Gebrauchenden als ihrer nicht als Eigentum Gebrauchende. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Das entspricht dem, was Elisa dem schlauen Gehasi sagte. Ist es Zeit, das und das zu tun? Oder mit Paulus zu sprechen, die Zeit ist gedrängt. Ja, die Zeit wird immer gedrängter, aber auch der Lebenskampf wird härter. Vielleicht auch der Broterwerb, die Kleidung, die Behausung und vieles andere mehr. Hier den richtigen Abstand und die richtige Einordnung zu finden, ist eine wichtige und nicht immer ganz einfache Aufgabe, aber eine Aufgabe der gesunden Vernunft, des klaren Denkens und der Besonnenheit. Dazu gehört auch unsere Auseinandersetzung mit den Menschen der Endzeit, wovon ich schon gesprochen habe. Nunmehr die ganze Stelle, 2. Timotheus 1, 3 bis 5 lesen wir. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen, und wir gehen da langsam hinein, wir sind noch nicht drin, das muss man dazu sagen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig oder egoistisch sein, das habe ich oben schon einmal ganz kurz erwähnt. Geld lieben, dieses Thema haben wir gerade abgehandelt. Dann, da werde ich noch stehen bleiben, prahlerisch, hochmütig, nicht wahr? Das schaffen wir schon, wir schaffen eine neue Welt, so klingt es ja heute durch die Literatur. Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, auch das ist ein Wort, das man gegen diese Unenthaltsamkeit braucht man Besonnenheit und Disziplin, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. Menschen, die nur eine Form der Gottseligkeit haben oder der Gottverehrung, gehören nicht in die Gemeinde, aber sie bewohnen unsere Gemeinde in größerer prozentualer Anzahl, als uns lieb ist mitunter. In diesem Katalog ist auch die Überheblichkeit angesprochen. Prahlerisch, hochmütig hieß es im Text. Das spricht Paulus auch in Bezug auf die Gemeinde. Er schreibt in Römer 12, 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Selbstüberschätzung erhält die Korrektur durch unsere Besonnenheit, unser klares, vernünftiges und gesundes Denken. Solche Geschwister mit Überheblichkeit gibt es tatsächlich in der Gemeinde. Ich habe solche Erlebnisse gehabt, da kann ich nur antworten, furchtbar. Noch ein Thema greift Paulus auf, und das ist die Sache mit der Verzückung. In 2. Korinther 5, Vers 13, wir haben jetzt also diese Timotheusstelle verlassen und gehen jetzt in eine andere biblische Abteilung, sage ich mal. Also er greift die Verzückung auf. In 2. Korinther 5, Vers 13 schreibt er darüber. Denn es sei, dass wir außer uns sind, so sind wir es Gott. Das ist die Verzückung. Sei es, dass wir vernünftig sind für euch. Wer in Verzückung ist, der ist nicht besonnen oder vernünftig. Deshalb will Paulus der Gemeinde gegenüber nur besonnen sein und sich schon gar nicht seiner Gaben, insbesondere der Zungenrede, rühmen. In 1. Korinther 14, 19 schreibt er, dass er lieber 5 Worte mit dem Verstand als 10.000 in anderen Zungen reden will. Genau das bewirkt die gesunde Vernunft in uns. Man könnte auch sagen, mal wieder praktisch ausgedrückt, mit ihr bleiben wir auf dem Boden. Da gibt es aber auch noch andere Themen zur Besonnenheit. Zuerst müssen wir die Gnade erwähnen. Sie ist es ganz besonders, die uns zur Besonnenheit weist und uns darin unterweist. Die Gnade ist es, das umsonst Gottes. Wir lesen in Titus 2, Vers 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Und jetzt besonnen, das kann man überlegt sagen, selbst diszipliniert passt hier hin, diszipliniert passt hier hin, und gerecht und gottselig leben in dem gegenwärtigen Zeitlauf oder Äon, erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Wer auf diese Weise lebt, also verleugnen die weltlichen Lüste und besonnen lebt, wer auf diese Weise lebt, der lebt besonnen, der schiebt das weg, was nicht zu einem gläubigen Menschen passt. Dazu gehört zum Beispiel das Tun fremdartiger Dinge, der sogenannten Halotria, wie es in 1. Timotheus 5, Vers 22 heißt. Dinge, die zum Glaubensweg nicht passen oder gar die Teilnahme an Sünden anderer, wie der Vers 22 im 1. Timotheus 5 auch noch hinzufügt. Dann gibt es böse Menschen und Gaukler, wie es in 2. Timotheus 3, Vers 13 heißt, die im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Verführung war schon immer ein Thema der Gemeinde, aber heute erst recht. Gesunde Vernunft hilft dagegen. Und was dazu gehört, das lesen wir im nächsten Vers. Das ist 2. Timotheus 3, Vers 14. Und das ist ganz wichtig für uns, gerade auch unsere Gemeinden der Art, wie ich darf das so sagen, München und auf Chemnitz und auch noch anderen. 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Wissen wir, von wem wir gelernt haben und was wir gelernt haben? Das sind vor allem das Geheimnis des Evangeliums und das Geheimnis Christi. Paulus benutzt unseren Begriff Sophronismus, also noch einmal Besonnenheit, gesunde Vernunft, gerade in den Briefen an Timotheus und Titus. Da geht es um persönliche Anleitungen an diese Brüder und damit auch an die Gemeinde, an jedes einzelne Glied am Leibe Jesu Christi. Da werden sie alle angesprochen. Alte Männer, junge Männer, die alten Frauen, die jungen Frauen, die Aufseher, das ist der Gemeindevorstand, und dann Timotheus und Titus selbst. Wir lesen. Titus 2, Vers 2. Dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, jetzt kommt's, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Aushangen. Wenn ich besonnen richtig übersetze mit gesunde Vernunft, dann muss man gesunde Vernunft üben und gesund im Glauben sein. Und dann in der Liebe und im Ausharren. müssen auch gesund sein. Die älteren Brüder geben einer aktiven Gemeinde das gesunde und stabile Gerüst, den Ausgleich. Titus 2, Vers 3, der nächste Vers. Die alten Frauen desgleichen. Liebe Schwestern, das ist jetzt ein kleiner Spaß. Ihr bleibt nicht ungeschoren, geht nicht ungeschoren aus dieser Stunde heraus. Also, jetzt aber. Die alten Frauen desgleichen. Sie werden also in Vers 2 mit eingebunden in die Forderung an die alten Männer. Dann aber heißt es von ihnen in Vers 4 und 5. Auf dass sie die jungen Frauen unterweisen. Nun ja, da hat man heute ein Problem. Wer lässt sich schon gerne noch von älteren Frauen etwas sagen? Aber das ist Gottes Wort. Auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, wieder kommt das Wort, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, ihren eigenen Männern unterwürfig zu sein, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und in 1. Timotheus 2, Vers 9, das ist jetzt Timotheusbrief, steht noch etwas über die Frauen an sich. Desgleichen auch, dass die Frauen in bescheidenem Äußeren, mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit, hier steht eigentlich Sophronimos, sich schmücken. Dann wieder zurück zu Titus. Dann die jungen Männer, Titus 2, Vers 6. Die Jünglinge desgleichen, also wie die alten Männer, ermahne, nämlich besonnen zu sein. Jünglinge oder junge Männer müssen halt mal ermahnt werden. Das kommt vor. Muss ich auch über mich ergehen lassen. Ihnen fehlt noch die Lebenserfahrung der Älteren. Sie sind eben auch mal übermütig und da ist es gut, wenn man gelegentlich auch mal eine geistliche Ermahnung bekommt. Und das trifft dann auch auf Titus selbst zu, der zu den jüngeren Männern gehört und ein Vorbild in allen Forderungen des Paulus sein soll. Also, Vers 6, die Jünglinge, da zählt der Titus dazu, desgleichen, ermahne, besonnen zu sein. Und dann geht's weiter mit Vers 7. Nun folgt Titus selbst. Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Das ist alles manchmal nicht ganz so einfach, nicht? Wenn da manchmal aus der Rede was rauskommt, was eigentlich nicht sein sollte. Das gilt auch uns. Entsprechend Vers 12, den habe ich irgendwo schon mal gelesen. Auch wir sollen ein Vorbild in Wort, Werk, Lehre und Verhalten sein. Das will ich doch aber noch aufrufen, diesen Vers 12. Das ist die Gnade und sie unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Liste verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig und so weiter unseren Weg gehen. Also ich sagte schon, das gilt auch uns, entsprechend diesem gelesenen Vers 12, auch wir sollen ein Vorbild in Wort, Werk, Lehre und Verhalten sein. Und dann gibt es noch die Aufseher, denen gesagt wird in Titus 1, Vers 8, dass sie sein sollen, gastfrei, das Gute liebend, besonnen, wieder sind wir da, gerecht, fromm, enthaltsam. Ja, soweit. Dasselbe steht auch in 1. Timotheus 3, Vers 2. Der Aufseher nun muss untadelig sein, der Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Aber da gibt es noch eine Gruppe, denen man mit Besonnenheit, gesunder Vernunft und auch mit Verstand entgegengehen muss. Und das sind die sogenannten Sektierer, Titus 3, Vers 10 und 11. Das sind Menschen, die gesunde Vernunft und das klare Denken verlassen haben und ihren eigenen Gedanken und Systemen nachlaufen oder gar nacheifern. Diese sollen wir abweisen, so heißt es dann, denn ein solcher ist verkehrt, er redet und tut Verkehrtes. Und davon gibt es meines Erachtens zurzeit genug. Zurzeit tauchen ständig neue Glaubensrichtungen auf, in meinen Augen ein Zeichen endzeitlicher Verführung. Es sind fremde Hirten, denen die gläubige Herde nicht folgen darf. Hierher gehört 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen. Und ich sehe das so, seit Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr natürlich, sind eine ganze Reihe von sogenannten Sekten entstanden. Und in unserer Zeit setzt sich das fort. Ständig kommen neue Bewegungen mit ihren Führern auf den christlichen Markt. Der Geist der Besonnenheit schließt Irrlehren aus. Ja, wir führen durch den Geist der Besonnenheit und der gesunden Vernunft einen Kampf gegen sie, gegen die Sektierer, gegen die, die auf betrügerische Geister hören. Wir sollen als Teil unseres gesunden Sinnens oder unserer gesunden Vernunft ein Bild gesunder Worte haben, haben wir schon zweimal jetzt gelesen, 2. Timotheus 1,13, das uns befähigt, das Bild gesunder Worte, Fremdartiges zu erkennen. Vergleiche das vielfach benutzte Beispiel mit dem falschen 50er. Wir müssen den Echten kennen, um den Falschen zu erkennen. Ja, wir leben in einer Welt der Unnüchternheit, aufgestauter Emotionen oder gar offener Aggressivität. Es ist eine Welt ohne gesunde Vernunft, ohne klares Denken geworden. Man meint zwar, man hätte sie, die Vernunft und das klare Denken, aber da hat sich in den letzten Jahren vieles gewandelt, weil die Menschheit keine Anbindung mehr an das Wort Gottes hat. Leider, und das muss ich sagen, auch die Kirchen nicht mehr. Da denke ich an viele Kirchen, denen der Journalist Alexander Kissler in seinem 2020 erschienenen Buch Die infantile Gesellschaft, Infantilismus sowie läppisches und sinnloses Verhalten vorwirft. Das sind Entwicklungen weg vom geistlichen Fundament. Nochmals rufen wir uns zu, 2. Timotheus 3, Vers 13. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Das ist die Überwindung der Unsinnigkeit mittels der gesunden Vernunft, geprägt vom Geist der gesunden Vernunft. Da gibt's noch was. Da rennt man auch in Evangelikalen zu Events mit tollen Lichteffekten und Lobpreismusik bis über 100 Dezibel. Das ist jetzt gleich eingestampft worden wegen der Corona-Krise. Wir wollen mal abwarten, wie es weitergeht. Dazu gehört natürlich auch die locker lässige Kurzbotschaft. Ist das ein besonderes Christentum mit klarem, vernünftigem Denken? Fragezeichen. Dort sind Emotionalität und Enthusiasmus zu Hause. Hier fehlen Tiefe und ein geistliches, gesundes Fundament. Das sind Zeichen eines zutiefst ungesunden Christentums. Diese Gedanken finden wir auch, und die verdanke ich auch teilweise, finden wir auch bei Theo Lehmann in seinem 2017 erschienenen Büchlein Theos kleine Kanzel. Ich denke hier besonders an den Schluss auf den Seiten 72 und 73. Dort fragt er auch, kann solch geistliches Denken gar Verfolgung aushalten, wie es in vielen Ländern grausige Realität ist, oder einfach nur Druck und Anfeindung? Ich füge hinzu, eine ungelehrte Christenheit kann leicht unter die Dornen fallen und leicht die Beute aller dieser Verführer werden. Und nicht nur in Deutschland. Ich habe auch gelesen, in Amerika beklagen die geistlichen Leiter die zutiefst massenweise sichtbare geistlich Ungelehrtheit der, sage ich mal, amerikanischen Gläubigen. Gott möge es schenken, dass das bei uns nicht so ist. Jetzt komme ich nochmals zurück zum Lobpreis. Wir dürfen allerdings den Lobpreis nicht gänzlich verteufeln. Es geht dabei vor allem um den Anteil an einem Gottesdienst. Was dominiert? Die Predigt oder der Lobpreis? Nicht? Ich habe bei uns eigene Gemeinde da mal zugehört, weil wir teilweise keinen Präsenzgottesdienst hatten. Wie viel Vorspann, das dauert eine Stunde oder eine Stunde, fünf Minuten, wie viel Vorspann, wie viel Predigt, wie ist ein Nachspann, nämlich das Wort kommt nicht im Duden vor, und dann wie viel Schluss. Da ist man erstaunt, wie viel da drumherum ist und wie wenig Zeit für die Predigt blieb. Also, das was dominiert, die Predigt oder der Lobpreis? In Markus 14, 26, auch Matthäus 26, 30, gingen Jesus und seine Jünger vom letzten Passa erst hinaus zum Ölberg, nachdem sie ein Loblied gesungen hatten. Das war aber keine Lobpreisstunde, das muss man hinzufügen. Loblied und Dankeslied gehören zur christlichen Gemeinde. Da lesen wir in Epheser 5, Vers 18 und 19. Sei mit dem Geiste erfüllt. Reden zueinander oder auch zu euch selbst, kann man auch so übersetzen, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singen und spielen den Herrn in euren Herzen. Danksagend alle Zeit für alles dem Vater und dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Überwiegender Lobpreis in einem Gottesdienst oder einer Gemeinde wird zu einer seelisch-emotionalen Veranstaltung ohne geistliches Fundament. Und da gibt es in den Gemeinden in Deutschland genügend Beispiele, wo auf einmal der Lobpreisteil dominiert und bestimmend wird. Das ausgewogene Verhältnis und die Art der Musik sind wichtig. Es gibt auch gute und aufbauende Texte. Das muss ich unbedingt hinzufügen. Gesunde Vernunft bekommt man durch Gottes Gnade nur durch das Wort Gottes, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, Hebräer 4, Vers 12. Dort steht aber noch mehr. Dieses zweischneidige Schwert, dieses Wort Gottes, von ihm heißt es, es ist lebendig, das heißt, es kann eine tote Gemeinde wieder lebendig machen. Es ist wirksam, das heißt, es führt auch zu einem Ergebnis, wo man ihm Raum lässt. Es ist effektiv und wird nicht leer zurückkommen. Das kann man in Jesaja 55, Vers 11 nachlesen. Dann heißt es weiter im Hebräerbrief, es dich durchdringt bis zur Scheidung Seele und Geist. Das heißt, es befreit mich von einem seelisch-emotionalen oder gar enthusiastischen Glaubensleben und bringt mich zu einer durch den Geist geprägten und geführten Lebensweise. Das ist das Schwert des Geistes, das aus dem Mund Jesu hervorgeht, Offenbarung 2,12, aber einfach die Hebräerstelle. So ist das Wort Gottes, ein zweischneidiges Schwert, und so soll es auch sein. Brüder und Schwestern, in denen der Geist der Besonnenheit wirkt, helfen uns auch in der Überwindung des Zeitgeistes, von Panik und Angst. Sie wollen nicht, dass wir von einem Geist der Furcht befallen werden. 2. Timotheus 1,7, unsere Textstellen. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern Liebe, Kraft und Besonnenheit. Und das, gerade das steht, dass wir nicht den Geist von Geist der Furcht erfüllt sein sollen, sondern von den anderen Teilen, die dort steht, in 2. Timotheus 1,7. Das ist jetzt in der heutigen Zeit mit ihrer Corona-Pandemie besonders wichtig. Wir können sie nicht wegdiskutieren. Jedes Gespräch, kaum fängt man an, geht schon mit Corona weiter. Denken wir nur an das hochsensible Thema Impfung. Gerade auch hier, es ist einfach so, geht ein Riss durch die Christenheit, um nicht zu sagen durch die Gemeinde. Wir müssen uns korrekt verhalten. Wir dürfen darin aber nicht überängstlich sein. Noch immer haben wir einen Herrn im Himmel. Gerade in dieser Situation sind Besonnenheit, gesunde Vernunft und Disziplin gefragt. Und dann ergänze ich das Ganze noch. Der systematische Kampf gegen Krankheit oder gar den Tod ist unvernünftig. Und hier denke ich an die Agenda 2030 der UNO. 17 Punkte, da soll auch die Krankheit abgeschafft werden. Die Menschheit kann weder eine Pandemie noch eine Epidemie steuern oder gar verhindern. Sie kann einen gewissen medizinischen Einfluss ausüben. Und das hat sie immer wieder mit Erfolg getan. Doch sagt die Bibel deutlich, dass am Ende der Tage die Seuchen zunehmen werden. Dem Menschen würde es anstehen, sich in Gottes Hände zu legen. Doch davon will man heute absolut nichts wissen oder nichts mehr wissen. Jetzt habe ich ja noch einen fast spaßigen Beitrag. Im Fokus Nummer 52 des Jahres 2020. Fokus 19.12.2020 war auf der Titelseite folgender Titel. Der Traum vom ewigen Leben, Gedankenstrich. Das Rennen der Wissenschaft und einiger Milliardäre gegen die Sterblichkeit. Daraufhin habe ich einen Leserbrief geschrieben, der allerdings nicht abgedruckt war. Wurde. Ist verständlich. Also der Text lautete: Herzlichen Glückwunsch. Wollen Sie aber in unserer Welt wirklich ewig leben? Ewiges Leben kann nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, geben. Eine andere Methode gibt es nicht. Nachzulesen im Johannesevangelium, die ersten drei Kapitel genügen schon. Schlusszeichen. Noch etwas ist mir wichtig. Und das ist der Versuch, ein geistliches Wachstum in den Griff zu bekommen. Geistliches Wachstum in den Griff zu bekommen. Ist es nicht so, dass uns da geradezu Managementmethoden angeboten werden? Und das muss ich jetzt einfach auch mal benutzen, dieses Wort. Ich denke hier an Willow Creek, wo man nicht immer den Unterschied zwischen Manipulation und Geisteswirken feststellen kann. Gesunde Vernunft brauchen wir in der öffentlichen Rede, wenn wir etwas sagen, irgendwo öffentlich. In der Verteidigung des Evangeliums, in welcher Situation es auch sei. Wie schnell ist ein falsches Wort gesagt? Und das können wir jede Woche oder einmal im Monat in der Zeitung lesen, was dann daraus wird. Also, gesunde Vernunft brauchen wir in der öffentlichen Rede, in der Verteidigung des Evangeliums, in welcher Situation das auch sei. Die Worte des Apostels Paulus vor Agrippa, vor dem, was war, Statthalter, Prokurator Festus, lauteten: Ich rase nicht, vortrefflichster Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. So soll auch unser Wort sein, geprägt vom wahrhaftigen, klaren, vernünftigen, überlegten Denken. Natürlich jeder in seiner Situation und an seinen Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Nicht jeder ist ein Paulus. Und dann gibt es noch ein besonderes Wort an uns alle, das ich hiermit wiederhole, habe ich schon mal gesagt. Das finden wir in Titus 2, Vers 11 und 12, hier Vers 12, wo es heißt: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, und jetzt besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, und nun Vers 13, erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Auf Jesus warten, das führt zur Besonnenheit. Da habe ich ein Ausrufezeichen gemacht. Auf Jesus warten, das führt zur Besonnenheit. Zum Schluss noch 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Schlusszeichen. Im Angesicht der Wiederkunft Jesu ist es notwendig, am Gebet festzuhalten. Nur so bestehen wir in der Herausforderung unserer Tage. So rufe ich zum Schluss uns nochmals zu: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Wir wissen, von wem wir gelernt haben. So schreibt Paulus an Timotheus. Ich habe es vorgelesen. Es ist der Heilige Geist, der uns Kraft und Liebe gibt. Und dazu gehören auch die Besonnenheit, die gesunde Vernunft, das klare Denken, die Zucht und die Selbstdisziplin. Der Heilige Geist hat sie einfach in diesem Vers 2 Timotheus 1, Vers 7 zusammengebunden. Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Der Herr schenke uns diesen Geist über all die geistlichen, weltlichen und politischen Entwicklungen und Herausforderungen unserer Tage. Amen. Gott segne Sie alle miteinander. Und wenn ich richtig verstanden habe, dann soll ich jetzt auch noch das Schlussgebet sprechen, wie es ja in der Gemeinde üblich ist. Und das will ich jetzt gerne tun. Herr Jesus Christus, habe du einfach Dank, dass du uns durch Gottes Gnade den Geist, der nicht einen Geist der Furcht gegeben hast, sondern ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und die Liebe, so heißt es irgendwo bei Johannes, treibt die Furcht aus. Und die Kraft bekommen wir aus der Höhe, gekommen wir von dir, Herr Jesus Christus. Wenn du in uns lebst, dann haben wir auch deine Kraft, um in dieser Welt und dieser Zeit zu bestehen mit ihrem Weg, der langsam, langsam auf die endzeitliche Zeit hinzugeht. Ja, und nun segne einfach das Wort in uns. Es ist so vieles, was in deinem Wort geschrieben ist, was wir beherzigen sollen und dürfen. Man kann alles gar nicht behalten und in einem Moment zusammenfassen, sondern muss uns immer wieder Stück für Stück eines nach dem anderen aufschließen. Und jeder von uns ist in einer anderen Situation und braucht vielleicht heute dieses Wort und morgen jenes Wort. Und dann wollen wir auch anhalten in dem Lesen deines Wortes, darum bitte ich. Nur über das Lesen, indem wir es immer wieder hören oder immer wieder lesen und wiederholen, bleibt es bei uns haften und hängen. Und gib uns einem jeden von uns ein Wort auch für heute, ein Wort auch des Trostes, vielleicht der Ermunterung, vielleicht der Ermahnung, vielleicht des Zuspruches. Du weißt es, Herr Jesus, was jedes Einzelne und jede Einzelne braucht. Ja, nun will ich dir einfach danken, dass wir in deiner Gemeinde stehen dürfen, dass du uns gerufen und berufen hast, dass du uns aus deiner Gnade alles geben willst. Du unterweist uns sogar durch die Gnade. Es ist dein Tun und nicht unser Tun. Wir können viel studieren und lesen, aber du musst es uns geben und aufschließen. Und darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Lass uns nicht das Wort vernachlässigen, gerade auch in der heutigen Zeit. Und dann lass uns auch besonnen sein durch all die Herausforderungen, wenn auch die Spannungen in der Christenheit, sage ich mal, hoffentlich nicht so sehr in der Gemeinde sind, wie man sich gerade auch heute verhalten soll. Deine Gemeinde lebt in dieser Zeit und ich weiß und ich bitte dich darum und ich bin mir sicher, du wirst sie auch führen, dort, wo man mit ganzem Herzen dir gehört und sich dir ganz übergeben hat und ganz auf dich sich wirft und sich ganz dir hingibt, ja sogar auf deinen Altar legt. Ja, nun schließe uns ein in deinem Frieden, das gehört dazu, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. So steht es ja auch irgendwo geschrieben. Und nun schließe uns ein in deinem Frieden und segne uns diesen Tag. Und geh einfach mit uns und lass uns als Gemeinde nicht auseinanderdriften, sondern zusammenschließen durch deine Gnade. Vater, wir wollen dich anbeten im Namen Jesu, deines lieben Sohnes und dir allein die Ehre geben und warten auf deine Zukunft. Und deine Hoffnung und auf die kommenden Tage und Zeiten in deiner Herrlichkeit gepriesen sei dein heiliger Name, Vater, im Namen Jesu. Amen.